willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Florence Prokowski-Schikete. Sie wurde in Hamburg geboren als Tochter nigerianischer Eltern, wuchs dann aber bei ihrer weißen Pflegemama in Buxtehude auf. Zwischendurch lebte sie gut 3 Jahre in Nigeria in ihrer Ursprungsfamilie, wo sie sich aber überhaupt nicht zu Hause fühlte. Zurück in Deutschland absolvierte sie die Schule und machte eine erstaunliche Karriere als Schulleiterin, Schulamtsdirektorin und Bestsellerautorin. In unserem Gespräch erzählt Florence, wie sie in Buxtehude in den 1970er und 1980er Jahren komplett weiß sozialisiert wurde, über das Leben zwischen den Stühlen und darüber, was Schule heute tun kann, um gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Pita mit Florence Prokowski-Schikete.
Ja, hallo. Vielen
Schön, dass du da bist, Florence. Dankeschön. Ich freue mich.
Dankeschön.
Wir treffen uns ja hier in einem Hotel in Heidelberg, wo du wohnst. Also nicht im Hotel, aber in Heidelberg.
Richtig,
genau. Aufgewachsen bist du ja in Niedersachsen, in Buxtehude, um genauer zu sein. Aber dazu gleich mehr. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Sehr gerne.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Rotkohl, Knödel und Hähnchen.
Oh, okay. Mhm. Das klingt sehr bodenständig.
Ja.
Was ist dein Lieblingswort?
Freude, Zufriedenheit. Ja, 2 sind's.
Ja, passen gut zusammen. Was ist für dich dein aktuelles Unwort des Jahres?
Corona. Ja,
ja, absolut verständlich. Da brauchen wir eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Oder willst du da gerne noch was zu sagen?
Also ich glaube, ich könnte da, eine Geschichte noch draus machen. Also Corona, nicht impfen, impfen, Masken, also alles, was damit zu tun hat.
Absolut, ja. Aber darüber wollen wir jetzt heute ja nicht sprechen.
Nein.
Genau. Okay. Stattdessen wollen wir heute zuerst über deine Biografie sprechen. Die hast du ja auch in einem Buch veröffentlicht, einem Bestseller. Der Titel Mist, die versteht mich ja. Das Buch empfehle ich dringendst. Du bist in Hamburg geboren, als Tochter nigerianischer Eltern, die zum Studium nach Deutschland gekommen sind. Wie kam es, dass du zu deiner deutschen Pflegemutter nach Buxtehude kamst?
Also so wie mir erzählt wurde, hatte ich vorher eben schon Pflegestellen. Also meine Mutter bzw. meine Eltern haben immer nach Pflegestellen gesucht. Und ich hatte vorher wohl schon jede Menge Pflegestellen. Und dann sind meine Eltern nach Buxtehude gegangen und haben dort bei einem Pfarrer nachgefragt, ob sie da auch wieder eine Pflegestelle finden könnten. Also ob er jemand wüsste. Und so ist es dann dazu gekommen.
Wie alt warst du damals?
Knapp 2.
Also sehr klein und schon viele Pflegestellen hinter dir. Wie kam das?
Also das war am Anfang nicht so klar. Meine Mama, also die Pflegemutter, die dann eben meine Mama wurde, hatte dann so im Nachgang so den Eindruck, dass es aufgrund des Geldes war. Also irgendwann sagten meine Eltern, dass sie das Pflegegeld nicht mehr bezahlen könnten. Also das haben sie bei ihr auch gemacht. Und dann ist klar, normalerweise sagen dann die Leute, okay, kein Pflegegeld, keine Pflegestelle. Ne? Und das kann der Grund gewesen sein. Und ja, vielleicht, dass man auch nicht mehr miteinander harmoniert hat, irgendwie sowas. Ne?
Und bei deiner Pflegemama war das dann anders?
Naja, bei ihr haben die das auch gesagt, also dass sie irgendwann nicht mehr bezahlen könnten. Und sie hat dann aber gesagt, okay, und das Kind kann trotzdem bleiben. Also sie hat das wirklich dann unentgeltlich gemacht. Ne?
Das heißt, also gab es da eine besondere Verbindung, eine enge Beziehung? Das klingt so zwischen deiner Pflegemama und
also,
dir.
Genau, sie wollte einfach mir ersparen, dass ich dann wieder von A nach B nach C komme. Und deshalb hat sie dann gesagt, gut, das Kind kann bleiben. Und meine Eltern haben das dann aber ein bisschen manchmal dann gegen uns verwandt. Ja, also dadurch, dass sie gemerkt haben, dass meine Mama sehr an mir hing und auch ich umgekehrt, haben sie dann, wenn ihnen was nicht gepasst hat, dann gesagt, dann nehmen wir Flori wieder mit. Ja, also das war dann ein Druckmittel schon. Ne? Obwohl sie ja hätten froh sein müssen, weil sie haben ja nichts bezahlt. Ne?
So an die allerersten Jahre ist ja klar, wenn man noch sehr, sehr jung ist, hat man keine Erinnerungen. Aber was sind so deine frühesten Erinnerungen? Wie war das für dich bei deiner Pflegemama?
Also ich sag mal, die früheste Erinnerung, die ich habe, da muss ich so 3 gewesen sein. Da sind meine Eltern mit mir nach London gefahren, per Schiff. Ja. Und das ist wirklich die früheste Erinnerung. Also da sehe ich mich auf dem Bett liegen und meine Mutter hinter mir, also zur Wand hin, ja, und ich davor, und wir waren schrecklich seekrank. Und dann gab es einen weißen Arzt, der dann eben bei uns war, und mein Vater stand in der Kajüte. Also das ist wirklich so meine früheste Erinnerung. Und es muss mir wohl gefallen haben in England, aber ich habe halt immer meine Mama vermisst. Ne?
Also das heißt, du warst mit deinen leiblichen Eltern, ja, in England, und ja, deine, wenn du sagst Mama, meinst du deine Pflegemama?
Ganz genau, ja.
Okay. Was hast du da so für Erinnerungen? Wie war das damals als kleines Kind für dich bei deiner Pflegemama?
Ach, das war sehr heimelig, ja, also heimelig mit, gut, natürlich, ich kenne das auch von Bildern, aber so, wenn ich mich in das Gefühl nochmal versuche zurückzubeamen, dann ist es einfach ein heimeliges, schönes, ruhiges, geregeltes Zuhause mit vielen Spielsachen, mit ja, Puppenstube, Puppenküche, also das wuchs, also ich hatte erst ein kleines Puppenzimmer, weil sie nicht wusste, ob ich damit gerne spiele, und dann hat sie das selber gebastelt, und das hat sie mir dann auch oft erzählt, und zu Weihnachten, und hat das dann neben sich am Bett stehen gehabt, weil sie so glücklich war über dieses erste gebastelte Puppenzimmer und wusste gar nicht, spiele ich damit oder nicht. Und das war wohl mein erstes Weihnachtsgeschenk, ja. Und dann hat sie gemerkt, dass ich also sehr leidenschaftlich gerne damit spiele. Und dann wuchs dieses Puppenhaus. Also ja, man hatte erst, wie gesagt, ein Zimmer. Dann hat die Familie noch ein Zimmer bekommen und noch, ja. Also es wuchs dann zu einem schönen Haus, zu einer Villa. Und ich habe damit gerne gespielt. Und das spiegelt so, also diese Heimeligkeit dieser Puppenfamilie spiegelt auch so das heimelige Zuhause wieder, was ich so bei ihr hatte.
Und wie war die Situation? Wart ihr beide alleine? Gab es noch mehr Personen in der Familie? Und was war deine Pflegemama für ein Mensch?
Also es gab noch ihre Mutter. Das war dann meine Oma. Ja, die wohnte bei uns gegenüber. Und meine Mama hatte noch eine Schwester. Und die Schwester hatte eine Familie, also Mann und 3 Kinder. Und es war wirklich eine für mich eine große Familie, die mich auch wirklich in ihre Mitte aufgenommen haben. Und meine Mama, was war sie für ein Mensch? Sie war sehr korrekt, ja, sehr eigen, war kirchlich sehr, sehr engagiert, ja. Und dieses Korrekte hat sich einfach durch unseren Alltag gezogen. Also sie war ja auch Schneiderin von Beruf und hat Kundinnen empfangen. War auch sehr höflich, sehr ja, zurückhaltend, aber jetzt nicht ein Mauerblümchen, das würde ich jetzt so nicht sagen, ja. Genau. Und dieses Korrekte und Höfliche, das, ja, das zog sich auch so durch unser Leben.
Ich habe also in deinem Buch gelesen, dass deine Pflegemama die war nicht mehr so ganz jung, als du kamst.
Nee, Mitte 40. Mhm.
Und sie ist selbst als Flüchtling aus den damaligen Ostgebieten nach dem Krieg nach Buxtehude gekommen. Ja. Inwieweit hat sie das geprägt oder hat sie mit dir über ihre Erfahrungen gesprochen?
Ja, schon. Also sie war ja sehr jung, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und das hat sie schon sehr geprägt. Und sie sagte dann, ihre Familie wollte nicht fliehen aus Stettin. Und sie war dann diejenige, die gesagt hat, hey, wir müssen jetzt die Koffer packen, wir müssen fliehen. Ja, also das ist sonst nicht gut für uns hier. Und dann sind die in den Zug gestiegen und ihr Vater arbeitete als Postbeamter. Und sie war dann auch kriegsverpflichtet bei der Post. Und sie wusste, es gibt einen Ort, der Buxtehude heißt. Und der Zug ist einfach gefahren und irgendwann hielt er halt, und dann haben wohl die Zugmitarbeiter gesagt, ja, wenn sie ein Zuhause wollen, dann müssen sie jetzt hier aussteigen, weil der Zug fährt auch nicht weiter. Und die ganzen Leute waren wohl irritiert, Buxtehude, was ist das? Und sie und ihr Vater wussten, ja, Buxtehude gibt es, ist in Niedersachsen, und sie konnten es verorten. Ja, genau. Und dann sagt sie aber natürlich, obwohl sie eben weiß war und ja, wie alle anderen auch, hatte sie so die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, wenn man eben doch nicht dazugehört, ja. Von der Kleidung, und sie sprach dann immer von einem Knüppertuch, was sie dann auf, ja, so eine Art, so eine ganz bestimmte Art gebundenes Kopftuch. Und sie sagte, ja, daran hat man uns eben erkannt, ja, dass wir Flüchtlinge oder Geflüchtete waren.
Und in der Zeit war es ja auch tatsächlich so, dass viele Flüchtlinge aus Ostpreußen, Geflüchtete aus Ostpreußen, nicht so gern gelitten waren bei vielen in der einheimischen Bevölkerung dann in dieser Zeit, wo alles knapp war. Ja, interessant. Es war ja tatsächlich, also du bist dann ja in den 70er, 80er Jahren in dieser Kleinstadt Buxtehude aufgewachsen. Wahrscheinlich gab es außer dir nicht so viele Schwarze, könnte ich mir vorstellen, in der Stadt.
Also am Anfang, sagte sie mir immer, war ich wirklich das erste schwarze Kind in Buxtehude. Ja. Und dann gab es eine Familie, die danach auch ein schwarzes Kind aufgenommen haben. Mich hat jetzt neulich mal jemand angeschrieben und sagte, ach, bist du sicher, da war doch der und der und der. Aber ich denke, meine Mama wird's gewusst haben, weil Buxtehude ist so groß, nur auch wieder nicht, ja, und sie war da auch sehr vernetzt und auch bekannt, und ja, und danach kamen dann eben Familien, ja klar, und dann fiel sie natürlich mit diesem schwarzen Kind auf.
Ja. Wie ist sie auch vor allem dir gegenüber damit umgegangen?
Naja, dadurch, dass sie in der Kirche engagiert war, erstmal in der Petrikirche, also ich sag mal unterhalb der Bahnlinien in Buxtehude, also Buxtehude Nord, und dann in der Pauluskirche, Buxtehude Süd, war sie bekannt in Buxtehude einfach, und dann als Schneiderin auch. Also von daher wusste man ganz schnell, ah ja, das ist die Frau Brokowski mit ihrem Pflegekind, ja? Weil sie ist alleinstehend gewesen, wie gesagt, sehr christlich, und für sie wäre es eine Schmach gewesen, also sie ist Jahrgang 24, das kann man ihr nicht verüben, wenn man ihr unterstellt hätte, sie hätte ein uneheliches Kind, wie es damals hieß. So. Und von daher war das für sie dann schon mal okay. Und ja, sie hat mit ihrer Mutter zusammen es geschafft, ich sag mal, interkulturelle Kommunikation zu pflegen, ohne diesen Begriff überhaupt damals gekannt zu haben. Ja, also mir auch deutlich zu machen, es ist alles gut, es gibt nicht was Gutes und was Schlechtes, also das Leben bei ihr ist gut, das Leben bei meinen Eltern ist schlecht, sondern es sind vielleicht Unterschiede in diesem Leben, aber nicht gut und schlecht. Ja, das ist ihr ganz gut gelungen.
Das heißt also, sie hat dich da nicht irgendwie in einen Konflikt gebracht oder
überhaupt nicht.
Und wie war das? Also hattest du regelmäßig Kontakt zu deinen leiblichen Eltern in dieser Zeit?
Also am Anfang sind sie wohl nicht so regelmäßig gekommen, wie sie es vorhatten. Also es hieß ja eigentlich, sie bringen mich sonntags abends und holen mich freitags abends, ja. Und das ist im ersten halben Jahr wohl gar nicht geschehen. Ob sie angerufen haben, also ich sag mal, ich gehe mal davon aus, ja, weil ich bin im Februar zu ihr gekommen und im April hatte ich Geburtstag und sie sagte dann, ein halbes Jahr später kamen sie dann erst wieder. Also ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie zumindest mal angerufen haben müssen, weil dass sie den Geburtstag so gar nicht beachtet haben, wobei, ich sag mal, zuzutrauen wäre es ihnen. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern man muss einfach dazu wissen, Geburtstage in Nigeria werden groß alle 5 Jahre gefeiert. Aha. Ja, also die Geburt und dann das 5. Lebensjahr, 10. und so weiter. Das kann also sein, dass sie vielleicht angerufen haben zu dem 3. Geburtstag, das aber nicht so einen Stellenwert hatte. Ja, und dann waren die Besuche von ihnen sehr spontan und sehr überfallmäßig für mich. Und das hat mir gar nicht gut getan und hat mir auch nicht gefallen.
Okay, verstehe. Und ich habe auch noch in Erinnerung, dass deine Pflegemama und deine leiblichen Eltern dich mit unterschiedlichen Namen angeredet haben. Ich stelle mir das für ein Kind sehr verwirrend und auch verunsichernd vor. Wie war das für dich?
Also ich glaube, dass ich sehr früh gelernt habe, mich anzupassen. Und das ist bis zum heutigen Tag. Also ich kann mich an Situationen manchmal viel zu gut anpassen, weil dann meine Umgebung nicht merkt, dass was nicht stimmt, ja, oder mir vielleicht auch was nicht gefällt. Und also mein kompletter Name Florence, der wurde dann in Buxtehude zu Flori. Wie das kam, ob das wirklich erst in Buxtehude entstanden ist oder vielleicht schon vorher andere Pflegestellen, das weiß ich nicht. Und dann ist es üblich, dass nigerianische Kinder, ich denke nicht nur nigerianische, sicherlich auch andere afrikanische Kinder, dass die Stammesnamen bekommen. Und in unserer Familie hatte ich so das Gefühl, war es so, dass die Kinder, die in Europa geboren wurden, also in Deutschland, dass die europäische oder internationale Namen bekommen haben, also meine Brüder auch, aber die Familie dann noch Stammesnamen dazu gegeben haben. Und so habe ich eben noch 3 Stammesnamen, ja. Und mein Vater hat also immer sehr Wert drauf gelegt, dass ich nicht Flori war, sondern eben eine, also er hat einen dieser Stammesnamen benutzt, ja.
Welchen?
Also zum Beispiel Bola Joko. Also Bola war für ihn so immer, also das, ja, also Bola Joko heißt, er ist der komplette Name und er sagt immer Bola, ja. Für mich grauenhaft. Nicht, weil ich diese Namen schlecht finde, sondern weil das immer so ein Zeichen war, du bist nicht Flori, die Tochter von Frau Brokowski, die mit Puppen in Buxtehude spielt und der es dort gefällt, sondern du bist das nigerianische Kind Bola. Ja, so, wow. Und das war für mich immer ja ein Konflikt, den ich natürlich nie so zeigen durfte, aber es hat mir nicht gefallen.
Das heißt, du warst da schon so in einem inneren Zwiespalt, in zumindest in diesen Situationen, wo dann alle in einem Raum waren, stelle ich mir vor. Ja,
ja, genau. Also wenn sie nicht da waren, dann war ich wirklich at ease und konnte mein Leben leben. Sobald sie da waren, wurde einfach etwas, eine andere Erwartung an mich gestellt, die ich nicht wollte. Aber das ist wirklich etwas, was bis zum heutigen Tag angehalten hat. Also wenn Menschen Erwartungen an mich stellen, dann dauert das, bis ich mal sage, okay, und jetzt ist Schluss.
Okay. Aber dann ziehst du schon Grenzen sozusagen. Also das.
Dann ziehe ich Grenzen und dann kann es sein, dass mein Gegenüber ganz erstaunt ist und ach, jetzt sei doch nicht so. Ah, das wundert mich jetzt aber. Weil ich denke, okay, hast du die ganzen Jahre vorher irgendwie den Gong nicht gehört? Ja, so. Okay. Oder die ganze Zeit vorher, ja. Also das kann dann, das passiert dann schon oft, ja.
Also das heißt, du würdest sagen, dass du sozusagen ein langmütiger, geduldiger Mensch bist, aber dann irgendwann ist auch mal Schluss.
Ja.
Also,
ja. Ja, ja,
das genau. Klingt ja ziemlich gesund, ja. Würde ich mal sagen. Ja. Ja. Okay. Jetzt in Buxtehude hast du erzählt, wie du so mit Hingabe mit deinen Puppen gespielt hast und so und dich in der, glaube ich, auch sehr kleinen Wohnung deiner
30 Quadratmeter,
ja, okay, sehr wohl gefühlt hast. Aber du bist ja dann sicherlich auch irgendwie, weiß ich nicht, in die Schule gegangen, hattest dann Kontakte nach außen. Wie war das so für dich?
Also die Kontakte nach außen waren zunächst mal in der Kirche, ja, eben auch durch meine Mama gesteuert oder eben dadurch, dass sie in der Kirche aktiv war. Und ich sag mal, das waren alles irgendwo ja auch ausgesuchte Menschen, ne? Also da war nichts, dass man sich da nicht wohlgefühlt hat. Und dann erinnere ich mich, ja, dann bin ich in die Schule gekommen. Ich habe mich gefreut auf die Schule. Also das war für mich nichts Schlimmes, ja. Und die Schultüte und schöne Kleidchen und so. Also das fand ich toll und habe auch wirklich gute Erinnerungen an die Grundschule. Und es gab nur eine Situation, wo ein Junge dann kam und sagte in der Pause: "Bist du überall so schwarz?" Ja, so. Aber das war ein kleiner Junge. Also dem nehme ich das auch nicht übel. Damals habe ich sehr geweint, weil ich durch diese Frage eben als kleines Kind und dadurch, dass ich ja eben immer so hin und her gerissen war zwischen meiner Mama und meinen Eltern und ich schon für mich ein, bei Mama ist es schön, bei meinen Eltern nicht, für mich das so empfunden habe, auch wenn meine Mama versucht hat, dagegen zu steuern. Und dann gefragt zu werden, bist du überall so schwarz, das war für mich ein Makel. Ja, obwohl da niemand etwas für kann. Und ich habe auch wohl mal versucht, mich weiß zu schrubben, ja, oder sauber zu schrubben. Aber dafür kann kein Erwachsener etwas, ja. Und dieser kleine Junge, mein Gott, nein, also das war ein Kind, ja.
Ja, ja, okay. Als du dann so etwa 9 warst, kam es, dass du dann mit deinen leiblichen Eltern nach Nigeria gegangen bist oder sie haben dich mitgenommen. Wie war das?
Irgendwann fingen meine Eltern an zu berichten, so nach dem Motto, wir gehen nach Hause, ja, we are going home. Und für mich war home, zu Hause, natürlich in Buxtehude, ne? Und diese Bedrohung irgendwie immer zu hören, das, was du hier lebst, das endet irgendwann Und wir gehen irgendwo hin, wo für mich ein Riesenfragezeichen ja war. Ich konnte mir ja da gar nichts drunter vorstellen.
Also das schwang immer so ein bisschen mit. Also das wurde dir immer mal wieder so vermittelt. Also dass das jetzt nicht auf Dauer ist. Mit.
Ja, wobei das wurde, ich sag mal so ab 75 wurde das sehr stark vermittelt, weil es dann wirklich konkret werden sollte. Es war wohl immer irgendwie mal im Raum, aber 75 war es dann so, dass ich es auch wirklich dann mitbekommen habe. Ja, und es dann sehr konkret war. Und das, das sind auch so Sachen, die mag ich bis heute auch nicht. Ja, also das, ich sag mal, fremdbestimmt sein in dem Moment. Und das war es. Ja, es war ein fremdbestimmt, eine Fremdbestimmtheit. Und eben meine Mama kam nicht mit. Das war eben das Schlimme. Ne? Also wenn meine Mama, also ich war schon ein Mensch, der an dem gehangen hat, was er hatte. Und selbst wenn meine Mama gesagt hätte, du, wir ziehen jetzt um, wäre mir das sicherlich auch schwer gefallen, weil ich immer Heimweh zum Zuhause hatte irgendwie, ja. Aber ohne sie war das für mich undenkbar.
Klar, wenn das deine erste Vertrauens- und Bezugsperson war, dann ist das ja wirklich, ja, eigentlich traumatisch, muss man sagen. Ne? Ja, wie war das dann für dich in Nigeria? Wie hast du da gelebt und wie hast du dich dann dort gefühlt?
Gelebt. Also das, was mir versprochen wurde mit großes Haus, eigenes Zimmer, was weiß ich, das ist nicht eingetreten. Ja, also wir lebten erstmal bei Verwandten in deren Haus und ich habe dann sehr schnell gemerkt, im Grunde schon ab Tag 1 an, dass die kulturelle Identität, die ich mitbekommen habe aus Deutschland und die Erziehung und die Werte und Tugenden, dass die dort einfach nicht galten. Nicht, weil man dort keine Werte und Tugenden hatte, aber weil die anders waren, ja. Also schon alleine die Hand geben, einen Knicks machen, wie man es als kleines Mädchen halt gelernt hat, ja, das war dort nicht so ganz passend. Also man machte auch einen Knicks, der sah aber schlichtweg anders aus, ja, so. Oder bei uns in Buxtehude, wir hatten so einen kleinen Schrebergarten und dort im Garten zu essen, das war für uns immer das Größte, ja, oder dort zu frühstücken, das war immer ganz toll. Und dann wollte ich das in Nigeria auch, habe dann meine Brote genommen, mein Bruder und wir sind auf dem Balkon und wurden dann von ganz vielen Erwachsenen wieder zurückgezerrt und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich auch die Sprache nicht verstanden habe, ja. Und oder meine Mama hat mir beigebracht, das, was dir gehört, gehört dir, das, was aber jemand anderem gehört, gehört auch jemand anderem. Ja, so. Und auch das war dann in Nigeria, wurde das aufgehoben. Also ich erinnere mich, meine Mama hat mir natürlich viel Kleidung und alles mitgegeben und verschiedene Kleidchen. Und irgendwann sehe ich, da haben wir noch bei diesen Verwandten gewohnt, dass meine Mutter eins meiner schönsten Kleidchen nahm und jemand anderes geschenkt hat. Ja, und einerseits durfte ich nichts sagen, andererseits war ich entsetzt, ja. Und sie dann sagte, ja, das ist doch okay für dich oder passt dir das nicht, so, ja. Ja, was soll man da als knapp 9-Jährige sagen? Es ist mein Eigentum, was machst du mit meinem Eigentum, ja. Und das sind so Sachen gewesen, die haben mich wahnsinnig erschüttert.
Ja, klar. Also ich denke, gerade als Kind ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn man, als Erwachsener kann man sich auf sowas vorbereiten, ne? Du warst ja komplett deutsch sozialisiert, gehst dann in ein für dich ganz neues Land und kennst einfach nicht die Gepflogenheiten. Und,
genau. Und ich habe dort gelernt, dass ausländisch sein nicht nur was mit der Hautfarbe zu tun hat. Also ich war in Nigeria viel weniger dazugehörig, als ich in Buxtehude jemals war. Also in Buxtehude war ich einfach die Tochter von Frau Brokowski und war dazugehörig. Ja, okay, sie war schwarz, okay, gut, ne? Und war dazugehörig. Aber in Nigeria habe ich ganz schnell gemerkt, du gehörst nicht dazu, eben aufgrund meiner anderen Sozialisation.
Ja. Du warst dann da, die Deutsche oder
ich war
die Europäer.
Dort die Deutsche und das hat man auch hinter mir hergerufen. Also man hat mir Oibo Pepe hinterhergerufen, was man eigentlich Weißen immer hinterhergerufen hat.
Okay. Ja. Und du warst dann aber in Lagos tatsächlich in der deutschen Schule. Also hattest vielleicht sowas wie einen kleinen Anker noch?
Ja. Also das wurde mir versprochen und es war nie klar, ob das, was versprochen wurde, auch gehalten wird. Aber das wurde dann gehalten. Ich glaube, so nach 4 Wochen konnte ich dann in die Schule gehen. Gott sei Dank, ja. Und die deutsche Schule, das war für mich tatsächlich so ein Anker. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann, nachdem ich dann mal so da war, dass ich gedealt habe. Also das, da kann man jetzt heute gar nicht so erzählen. Ne? Und es war ein Schüler dort, also ich war auch wieder in der Klasse so die einzige, die zwei schwarze Eltern hatte, die nicht bei irgendeiner europäischen Firma gearbeitet haben. Ne, so. Und dann gab es da unterschiedliche, die hatten dann Nutella und was weiß ich, also so Sachen, die man eben gerne auch in Deutschland hatte. Ne? So. Und ich habe dann echt mit dem gedealt. Also der hat mir dann aus dem Schulbus raus das Nutella-Glas gegeben und ich habe dem dafür, ich weiß es nicht, bestimmt einen horrenden Preis bezahlt, ja, damit ich mal wieder diese Nuss-Nougat kriege.
Ja, so ein bisschen, genau, was Vertrautes
ja, aus. Ja, ja, genau.
Aus Buxtehude sozusagen, ja.
Genau. Mhm.
Und dann war es jetzt mal so ein bisschen ein Zeitraffer, tatsächlich auch durch eine Lehrerin an dieser Schule, dass du wieder nach Deutschland zurückgegangen bist.
Genau.
Wie war das?
Es war in der 5. Klasse meine Deutschlehrerin. Und die hatte einen Aufsatz schreiben lassen, mein schönster Traum. Und klar, mein schönster Traum war, zurück nach Buxtehude zu gehen. Und dann hat sie mit mir gesprochen, weil sie das nicht verstanden hat, zurück zur Mama. Und dann hat sie mit meinen Eltern gesprochen und ihnen doch sehr, sehr nahegelegt, mich wieder zurückzuschicken, weil ich einfach dort unglücklich bin. Ja, und auch gesundheitlich war ich überhaupt nicht gut dran. Also ich habe, glaube ich, alles gehabt, was man dort haben konnte. Ne?
Hm. Ja. Und das heißt also, nach 3,5 Jahren bist du dann wieder zurückgegangen nach Deutschland?
Genau. Also meine Mama hat dann dafür gesorgt, dass ich möglichst in eine Klasse komme, wo viele auch aus der Grundschule da waren. Mhm. Ja, dass ich so ein bisschen wieder vertraute Kinder auch um mich rum habe. Und ich hatte das Glück, dass damals noch die Orientierungsstufenzeit war. Also ich bin ein Orientierungsstufenkind und ich bin eine wahnsinnige Verfechterin der Orientierungsstufe, ja. Weil ich mit einem Zeugnis zurückkam, 3. Klasse ging noch, 4. Klasse zweimal und dann 5. Klasse irgendwie, dass ich durchkomme. Und ich habe aber ein Zeugnis gehabt, das war so miserabel, dass ich im Grunde heutzutage in die Förderschule gekommen wäre. Und dort in der eben Orientierungsstufe überall erstmal im C-Kurs und dann mit viel Mühe, viel Arbeit habe ich es dann geschafft, in die höheren Kurse zu kommen. Ja. Und das ist für mich also wirklich das Beste überhaupt
gewesen. Weil einfach manche Kinder, warum auch immer, noch ein Jahr länger brauchen oder einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen.
Ja, und ich konnte ja innerhalb dieses Schuljahres mich innerhalb der Kurse weiterentwickeln. Ja, es gab mir einfach die Chance. Wenn ich jetzt nach der Rückkehr aus Nigeria sofort hätte in das dreigliedrige Schulsystem müssen, dann wäre ich, wie gesagt, gerade an der Förderschule vorbeigeschwappt, vielleicht, wenn ich Glück gehabt hätte. Ja. Und so war die Orientierungsstufe, dass ich erstmal stressfrei, ich meine, es war Stress, aber trotzdem erstmal stressfrei beginnen konnte. Mhm. Und dann das Jahr drauf musste entschieden werden, in welche weiterführende Schule ich komme.
Mhm. Ja, okay. Dann bist du aufs Gymnasium gekommen?
Wir hatten dann ja eben diese Empfehlungen und alle wurden gerufen, wo gehst du denn hin? Und ich habe dann gesagt, Hauptschule ist ja klar, ne, weil uns blieb, wir hatten gar keine anderen Vorstellungen. Und dann wurde meine Mama nochmal eingeladen und dann hieß es, naja, also sie könnte das Gymnasium schaffen, aber mit wahnsinnig viel Mühe, ja. Okay. Und entspannter wäre die Realschule, ja. Um dann nach der 10. Klasse mit allen anderen dann in die Oberstufe zu gehen. Und so haben wir das auch gemacht. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben immer irgendwie Menschen gehabt, die mal so von der Seite auftauchten, irgendwie eine Wendung angeregt haben, um dann wieder abzutauchen, ja. Und wie eben diese Lehrerin in Nigeria, aber auch diese Lehrerin in der 6. Klasse, die gesagt hat, nee, also Hauptschule, also die sich auch die Mühe gemacht hat, meine Mama einzuladen, um zu sagen, Hauptschule ist es nicht, ja. Das ist toll, also im Grunde hätte sie ja sagen können, was schert's mich, ja. Aber sie hat meine Mama extra eingeladen, um mit ihr zu sprechen, na, Hauptschule geht nicht, ja. Und das fand ich toll. Es gab auch eine andere Lehrerin in dieser 6. Klasse, die war, glaube ich, nicht ganz so differenziert, und hat dann meinen Brötchenkonsum als Beweis dafür genommen, wenn ich nicht so viel essen würde, hätten die Kinder in Afrika mehr zu essen, ja, sowas. Also ein Mitschüler sagte, ich weiß nicht, welches Thema wir da hatten, und dann sagte ein Mitschüler, ah ja, wenn Flori nicht so viel Brötchen essen würde, ich habe viel gegessen wieder, als ich aus Deutschland kam und wirklich so aus Nigeria und wirklich so, ich glaube, so meine 4 Brötchen in der Schulzeit, so am Tag, mit guter Butter und eben dieser Nuss-Nougat-Creme und andere schmissen manchmal ihr Brot weg, ja, so. Und dann sagte er, ja, wenn Flori nicht so viel essen würde, hätten die Kinder in Afrika mehr zu essen. Und ja gut, aber wie gesagt, das waren Schüler. Aber sie hat ihm nicht widersprochen, sondern sagte, gell, ja, meinst du, ne, wenn sie zu mehr. Und dann dachte ich, komm, das ist jetzt, dachte ich damals schon als 12-Jährige, das ist dumm. Und dann gab es noch eine zweite Situation, wo ich auch gedacht habe, hallo, woher weißt du das? Also warum erzählst du mir, wie schwarze Menschen ticken? Also ja, das ist, das fand ich sehr undifferenziert damals schon. Aber diese andere Lehrerin war wirklich wieder so eine Weichenstellerin.
Okay, ja. Also das heißt, du hast dann Realschule gemacht und dann eben Oberstufe und das Abitur. Wie war das mit dir dann, also wie war dann so deine Berufsfindung, dieser Weg? Also war dann irgendwie für dich auch schon relativ früh klar, also dass du dann tatsächlich auch das Abitur machst und studierst? Oder wie war das?
Also Abitur war, ja, irgendwann war klar, dass ich wohl Abitur machen muss. Ja, das war dann auch eine Vorgabe vom Ausländeramt, dass ich, also wenn ich, ich brauchte irgendwann halt ein Visum, also einen Status, ja. Und da hieß es dann, okay, das ist dann eben ein Ausbildungsstatus, ja, so, oder ein Studienstatus, ja. Meine Berufswahl war sehr früh klar, schon so mit 12. Ich wollte Flugbegleiterin werden. Das war mein Traumjob, ja, raus in die weite Welt. Und dann war aber schnell klar, naja, so, sie sollen Abitur machen und sie sollten hier studieren und Flugbegleiterin ist nicht. Und meine Mama war jetzt auch nicht so begeistert von dem Beruf, wobei ich ihn bis heute toll finde. Ja, also, genau. Naja, gut, und dann musste ich gucken, was kann ich machen? Man guckt ja dann immer so erstmal in seiner Umgebung. Dann dachte ich, naja, dann werde ich Religionspädagogin. Ja, so. Und habe das auch für mich so schon klar gehabt.
Durch diese kirchliche Arbeit von deiner Mutter.
Ganz genau.
Von deiner Mama her.
Ganz genau. Und dann wollte ich im Rauen Haus in Hamburg studieren. Ja. Und da war die Voraussetzung ein Vorpraktikum. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe mich dann in Buxtehude beworben für einen Vorpraktikumsplatz und dachte, Kindergarten ist chillig, das ist gut, das kriege ich gut hin. Die Kleinen sind süß, habe auch manchmal gebabysittet, das ist süß. Und dann gingen diese Praktikumsstellen über den Tisch und alle Kindergartenplätze waren weg, aber ich hatte noch keinen Platz.
Okay.
Und dann dachte ich, okay, und ich wusste, es gibt dort in Buxtehude ein Freizeitheim, aber damit hatte ich nichts zu tun. Das war damals so, das war unterhalb der Bahnlinien, man wusste, dass es das gab, da ging man nicht hin, also zumindest nicht als gut erzogenes Kind, ja, so. Und dann dachte ich, es hat nichts mit mir zu tun. Und dann hieß es so, und sie machen ihr Praktikum im Freizeitheim. Dann dachte ich, never, geht gar nicht, ja. Ja, sie sind die Einzige, die in die Erwachsenenbildung geht und sie machen das, dachte ich, super. So, und dann, wie gesagt, halbes Jahr und dann habe ich mich erstmal gewunden und überhaupt, aber gut, musste da dann anfangen, habe gedacht, ein halbes Jahr und kein Tag länger, obwohl der Vertrag ja ein Jahr dauerte, ja. Und da waren eben Jugendliche, heute würde man sagen, aus prekären Verhältnissen. Und die Sprache war nicht die, die ich gesprochen habe.
War für dich eine neue Welt. Also
absolut, absolut. Also ich habe es eher als, ja, als nicht gut empfunden. Ja, so. Und zum Schluss bin ich dort geblieben, 3,5 Jahre. Oh. Ja, ich habe diese Jugendlichen geliebt. Und der damalige Chef, mit dem habe ich dann auch gesprochen, sagt, du schmeißt den da raus. Der hat das und das zu mir gesagt. Dann sagt er, bleib mal locker. Das ist die Art, wie er mit dir Kontakt aufnehmen will. Ne, so. Und das hat mir so gut getan, in diesem Jugendzentrum zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, Sozialpädagogik ist besser. Und dann haben die aber immer über Schule geschimpft. Und die meisten sind auf die Hauptschule gegangen. Und dann dachte ich, okay, auch Hauptschüler haben das Recht, motivierte Lehrkräfte zu haben. Und dann habe ich mich entschieden, Grund- und Hauptschulpädagogik mit Schwerpunkt Hauptschule zu studieren.
Okay.
Das habe ich dann gemacht.
Was hast du sonst noch von diesen Jugendlichen gelernt, außer locker bleiben?
Ich habe gelernt, dass es letztendlich nicht das Äußere ist, was eine Rolle spielt. Also die haben nicht, klar haben die gesagt, ah, Flo, die sagten dann irgendwann, Florence ist uns zu lang, du bist Flo und deine Eltern, okay, gut, ja, bei mir Papa Türke, was weiß ich. Also das war für die nicht, weiß und schwarz, mhm. sondern ja, die Leute kommen halt aus unterschiedlichen mhm. Gegenden, ja. Mhm. Und ich habe gelernt einfach, dass es wichtig war, die wollten gesehen werden. Mhm. Sie wollten gesehen mhm. werden und sie wollten, dass man sich mit ihnen beschäftigt, mhm. ja. Und dass es verschiedene Verhältnisse gibt. Nicht, mhm. dass ich das nicht vorher wusste, mhm. aber ich hatte vorher mit den anderen Verhältnissen nichts zu tun, mhm. ja. Mhm. Zumindest nicht in Buxtehude, ja, ja so. Mhm. Und das hat mir die Berührungsangst genommen, mhm. ja. Das hat mir auch beigebracht, mal das ein oder andere nicht so auf die Goldwaage zu legen. Mhm. Also die haben zum Teil Witze gemacht, mhm. wo man heute sagen würde, das ist hochgradig rassistisch, mhm. ja. Und damals wirklich habe ich gedacht, da muss man erst mal drauf kommen. Mhm. Und das haben die auch nicht gesagt, um mich zu degradieren. Mhm. Gar nicht. Das mhm. war wirklich, ich will es jetzt hier nicht wiederholen, aber das war was, wo ich wirklich gedacht habe, da muss man erst mal drauf kommen, mhm. auf diese Analogie.
Okay, ja. Ja. Mhm. Mhm. Nochmal kurz zurück. Also du hast es vorhin so ganz kurz angedeutet, dass du ja auch noch mit deinem Aufenthaltsstatus, das war irgendwie auch ein Thema, mhm. was dann auch irgendwie deine Berufswahl dann letzten Endes beeinflusst hat. Mhm. Kannst du das nochmal kurz mhm. skizzieren? Stichwort Bleibeperspektive.
Genau. Mit 16 brauchte mhm. ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Vorher war irgendwie nichts. Mhm. Und dann auf einmal kam ein Schreiben, jo, Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Und wir sind erstmal aus allen Wolken gefallen. Und dann war es ein bisschen schwierig. Also dann dachte man, oh, was macht die hier? Die Eltern sind nicht hier. Eigentlich kann die zurück. Ja, so. Und dann, ja, hin und her. Und die Kirche hat uns da auch sehr unterstützt. Die Paulusgemeinde, der Kirchenvorstand.
Ganz kurz, also du hattest den nigerianischen Pass eben damals.
Oh
noch,
ja.
Ne? Ja, okay. Mhm,
mhm. Genau, mhm. genau. Ja. Und dann, ja, hat die Kirche, also der Kirchenvorstand der St. Paulusgemeinde in Buxtehude uns sehr unterstützt. Hat dann auch eine Bürgschaft übernommen, ja, weil es hieß, naja, aber vom Schneidern kann die Frau dieses Kind nicht ernähren. Und nicht, dass die dann Sozialhilfe deswegen beantragt und solche Geschichten, ja. Und dann habe ich erst so ganz kurze Duldungen gehabt, ja, mhm. bis ich dann, ich weiß nicht, ich glaube, man nannte das damals auch schon Duldung, weiß nicht genau, aber es war immer so ganz kurz, mhm. ja, so nach dem Motto, man muss sich wieder überlegen, man muss nochmal nachdenken und mhm. so weiter. Und dann irgendwann hatte ich dann, ich glaube, eine Jahresaufenthaltsgenehmigung, dann irgendwann ein bisschen verlängert und dann hatte ich irgendwann eine Aufenthaltsberechtigung, glaube mhm. ich, so ist die mhm. Abstufung ja. und das unbegrenzt. Okay. Und das war für mich mhm. ja schon die Einbürgerung pur. Ne? Mhm. Ja, das war ja. toll. Also das ja. war wirklich, das hat dann auch echt den Druck genommen. Ja. Aber es war klar, sie müssen Abitur machen mhm. und es hieß dann wörtlich, sie müssen einen Beruf ergreifen, bei dem sie niemand Deutschen den Job wegnehmen.
Puh. Ja, mhm. so. Wenn man das so als 16- oder 18-Jährige hört, mhm, ja, das ist genau. natürlich echt ein riesiger
ja,
Druck.
Ja. Ja. Als 16-Jährige. Und irgendwann mhm. sagte auch der Herr dann, mhm. ach, wissen Sie, einfacher wäre, Sie würden einen Deutschen heiraten. Dann ist es gar kein Problem. Okay. Und dann dachte ich, ach, mit 16 finde ich das ist nicht so spannend. Nee, ich bin bis heute nicht verheiratet und finde es
ja.
gut so.
Ja. ja. Ja, ja, Wahnsinn. Mhm. Du hast dann Sozialpädagogik studiert?
Lehramt. Ich habe dann Lehramt, Deutsch, studiert. Englisch, Religion.
Okay, ja. Und hast dann eben auch als Lehrerin gearbeitet. Das wäre dann jetzt sozusagen eigentlich auch die natürliche Überleitung zu dem anderen Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich eben Rassismus im Schulsystem, im deutschen Schulsystem, anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus, die in diesem Jahr ja unter dem Motto Haltung zeigen stehen. Haltung zeigen, was bedeutet das für dich, wenn es um Antirassismus geht, mit Blick auf die Schule?
Ja, sich trauen, seine Meinung zu äußern. Mhm. Ja, also gerade wenn es, also erstmal gesellschaftlich, sich da auch trauen, seine Position zu zeigen, ja, und deutlich zu machen, was man gut findet oder nicht, beziehungsweise wenn man einer Situation begegnet und man merkt, dass die nicht stimmig ist oder wo man merkt, dass jemand ausgegrenzt wird aufgrund seiner ethnischen Herkunft, da eben Haltung zu zeigen, seine mhm. Position zu zeigen und in der Schule eben ganz genauso, ja. Mhm. Wobei ich nicht sage, dass in der Schule keine Haltung gezeigt wird. Nun haben wir unendlich viele Schulen in Deutschland. Ich kenne ja. natürlich nicht jede Schule, mhm. aber wichtig ist, das wäre für mich schon so die Grundvoraussetzung, dass das Thema der Antidiskriminierung, des Antirassismus, dass das im Leitbild der Schule verankert ist. Mhm. Und nicht nur als Nebensatz oder so als ein Hauptsatz, und damit haben wir unsere Arbeit schon getan, sondern das muss wirklich so verankert sein wie Deutsch, Englisch, Rechtschreibung, Mathe, wie auch immer.
Ne? Mhm. Es gibt ja tatsächlich dieses Programm Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, gibt es beispielsweise auch in Göttingen. Manchmal habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass es nur ein Label ist. Nicht immer, aber manchmal vielleicht schon. Was können denn Schulen konkret tun? Wie kann eine Schulgemeinschaft, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern tatsächlich so einen, wie du es nennst, diskriminierungssensiblen Umgang entwickeln?
Also zunächst mal muss man ja wissen, was ist Diskriminierung, ja? Und Diskriminierung ist für mich, ich sag mal, das große Haus, und darunter befinden sich verschiedene Diskriminierungsarten. Mhm. Und Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft ist eine Form von Diskriminierung. Wir haben ja noch viele andere. Ja. Und bevor wir uns dieses Label an die Schultür kleben, wäre es für mich wichtig, dass wir uns erstmal damit auseinandersetzen. Was genau ist Diskriminierung? Welche Diskriminierungsarten gibt es? Mhm. Dass wir mit involvierten Menschen sprechen und nicht über diese Menschen. Also ich habe so den Satz für mich geprägt, wenn du über ein Thema etwas wissen möchtest, dann musst du mit Betroffenen sprechen. Mhm. Ja, ansonsten führst du Selbstgespräche und die führen zu nichts. Mhm. Ja, und das ist für mich wichtig. Ja, die Schulen haben oftmals auch einen Paten. Der Pate ist natürlich aber nicht jeden Tag da. Kann er ja gar nicht. Also für mich wäre wichtig, dass erstmal im Lehrerkollegium geguckt wird, was sind Diskriminierungsarten, worauf müssen wir in unserer Arbeit achten, ja, wie sind unsere Schulbücher auch ausgerichtet, gibt es da Dinge, die unbewusst diskriminieren, denn das Problem ist ja, dass wir alle so sozialisiert wurden, dass wir diskriminieren, ja, weil wir, also wir sind, ich denke, die Mehrheit der Menschen ist erzogen worden oder sozialisiert worden mit Höflichkeit, Anstand, Respekt, Wertschätzung. So. Das ist aber im besten Falle irgendwann in eine unbewusste Kompetenz gelandet. Ja, wir sind unbewusst kompetent höflich, weil wir das irgendwann mal so gelernt haben, wertschätzend und zeigen Respekt. Und dann schleichen sich aber trotzdem Fettnäpfchen ein, die uns nicht bewusst sind. Das ist einfach auch eine unbewusste Inkompetenz, die wir da haben, ja. Und um diese Fettnäpfchen aber auszulassen, muss es wieder zu einer bewussten Inkompetenz werden. Also ich muss wissen, wo ist da ein Fettnäpfchen, um dieses Fettnäpfchen zu umgehen, ja. Und das ist aber etwas, was ich als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener lernen muss. Und das kann ich aber nur lernen von Involvierten. Ja, und darum ist es wichtig, sich mit Involvierten auseinanderzusetzen, nicht weil die einem sagen, du bist Rassist, du bist böse, sondern weil sie sagen, das und das empfinden wir als Involvierte so und so oder können wir so empfinden. Nicht jeder Schwarze empfindet alles gleich. Das ist ja logisch.
Klar, ja. Das würde aber, also das heißt ja, also dass es also viel mehr Lehrkräfte geben müsste aus Einwanderungsfamilien, Schulbuchautorinnen und Autoren aus Einwanderungsfamilien, damit einfach auch diese andere Perspektive reinkommt oder diese diverse Perspektive.
Ja, ja. Wobei auch da Vorsicht, man darf nicht denken, dass eine Lehrkraft, die einen anderen ethnischen Hintergrund hat, gleichzeitig der Antidiskriminierungstrainer oder die Antidiskriminierungstrainerin ist. Ja, entweder weil die Person selber deutsch sozialisiert ist und gar nichts dazu sagen kann. Also das sagen mir auch manche, die sagen, ich bin hier irgendwie in einer deutschen Stadt oder aufgewachsen. Mhm. Ich kann das empfinden, aber ich kann es jetzt nicht auf die Metaebene bringen. Ja. Ja? Und viele möchten es ja auch gar nicht. Also und das sage ich auch, wenn es um den Unterricht geht. Wir können nicht Schüler und Schülerinnen rauspicken und sagen, jetzt erzähl du uns doch mal, berichte doch mal von einer Diskriminierungssituation und was lernen wir da draus? Ja? Nein, wir lernen nicht am lebenden Objekt. Ja. Also was kann man machen? Man kann sich von außen Menschen reinholen, die das beruflich machen, mhm, ja, mhm, die entsprechend äußern, ja, mhm, ich kann sensibilisieren, mhm, und man kann von denen lernen. Mhm. Und natürlich, wenn man dann im Kollegium Lehrkräfte hat, die auch sagen, mhm, wir sensibilisieren gerne, mhm, weil, mhm, sie andere Wurzeln haben, dann ist es gut. Mhm. Ja. Und trotzdem kann ich das unterstreichen, mhm, wir brauchen nicht nur deshalb Lehrkräfte mit anderen ethnischen Hintergrund, um zu sensibilisieren, sondern für die Schüler und, mhm, Schülerinnen, dass sie ein Spiegelbild haben.
Ja, ja? Als Role Models, als Vorbilder.
Ja, dass ich sie einfach Lehrerin sehen. Werden. So ist, mhm, es. Ja, mhm. Gibt es also hier auch. Mhm. Als ich Schulleiterin war, hatte ich zwei, mhm, schwarze Mädchen in der Schule. Mhm. Und als ich dann ging, ins, mhm, Schulamt ging, sagte eine davon, jetzt haben wir endlich eine Schule gefunden, wo die Schulleiterin so aussieht wie wir. Mhm. Und jetzt gehst du. Ja, und das war für die wirklich erschütternd. Okay.
Weil du dann die Stelle aufgegeben hast, ja, als Schulleiterin.
Ja, genau, ja, ganz genau.
Um dann Schulamtsleiterin oder Schulamtsdirektorin?
Ah, genau, also ich wurde erstmal, ja, Schulrätin, ah, ja, und dann, mhm, und jetzt inzwischen bin ich Schulamtsdirektorin, mhm, was aber, mhm, nicht die Leitungsposition ist, das muss ich, okay, immer sagen. Es, mhm, gibt also noch, mhm, einen leitenden Schulamtsdirektor, das bin,
okay,
ich nicht.
Genau. Ja, noch nicht.
Ja, das habe ich in einer Sendung mal gesagt, noch nicht. Und dann dachten viele, okay, sie bewirbt sich jetzt. Aber da kann ich die Menschen im Moment mal noch beruhigen. Ich habe einfach noch vieles anderes, da hätte ich gar keine Zeit, ein Amt zu leiten.
Okay, aber was macht eigentlich eine Schulamtsdirektorin? Das ist mir zum Beispiel jetzt gar nicht so bewusst. Mhm. Und was hat dich dann auch veranlasst, diesen Schritt zu tun von, mhm, der Schulleiterin zur Schulamtsdirektorin, mhm, oder Schulrätin erstmal?
Genau, also ein Schulamt ist die untere Schulaufsichtsbehörde. Mhm. Wir sprechen jetzt von Baden-Württemberg, ja, ja, das, mhm, System kenne ich so. Und ich habe die Aufsicht übertragen bekommen, mhm, von 15 Schulen.
Okay.
Ja. Mhm. Und wenn man es ganz platt ausdrücken will, dann kann man sagen, ich bin die Chefin von 15 Schulleitungen.
Mhm. Das heißt, du kannst dann jetzt auch in diesem Amt, hast du einen Einfluss darauf, wie beispielsweise Schulen diskriminierungssensible Arbeit machen oder auch nicht? Also hat dich das ein Stück weit motiviert? Ist das eine Möglichkeit für dich?
Nee. Also ich sag mal so, wir haben dann noch unabhängig von dem sogenannten Sprengel, den, mhm, jeder hat, Schwerpunktthemen, die wir bearbeiten. Mhm. Und ich habe unterschiedliche Schwerpunktthemen von Kooperation zu der pädagogischen Hochschule, Elternarbeit, berufliche Orientierung, weil ich ja auch viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet habe, zwischen den Stellen, die ich dann hatte, und Sprachförderung. Mhm. Und natürlich der Bereich Sprachförderung, da kann ich schon Einfluss nehmen oder Haltungen anregen. Ja, mhm, das schon. Aber der Bereich Migration, Integration ist nochmal abgetrennt und wird von einer Kollegin von mir verortet, mhm, ja, bearbeitet. Und trotzdem ist es ähnlich wie in der Zeit, als ich Schulleiterin war, einfach durch das Sein, mhm, und durch die eigene Haltung, mhm, durch das, was ich ausdrücke, denke ich, das hören Menschen, mhm, und können es, wenn sie möchten, verwerten. Mhm. Ja, also, mhm, einfach durch mein Sein. Mhm. Also, ich sag mal, Eltern, die Kontakt zu mir suchen und einen anderen ethnischen Hintergrund haben möglicherweise das Gefühl, ach, vielleicht kann sie das eine oder andere nachvollziehen. Mhm. Vielleicht eher nachvollziehen. Mhm. Ja, okay. Also es ist, ich predige weniger, mhm, sondern ich bin. Mhm. Und durch dieses, mhm, Sein können Menschen etwas durchaus begreifen.
Mhm. Ja? Mhm. Okay. Und gleichzeitig bist du eben zum einen eine sehr erfolgreiche schwarze Frau, zum anderen eben aber auch eine Expertin in Sachen interkulturelle Kommunikation. Du hast es eben kurz gesagt. Du hast ja auch eine Agentur. Eben hast du kurz gesagt, dass du in der Wirtschaft warst, aber du bietest weiterhin auch Coachings an und, ja, Trainings. Genau. Was sind da so die Themen?
Da kann es sein, dass Firmen auf mich zukommen und sagen, wir möchten für unsere Belegschaft eine Sensibilisierung. Mhm. So. Und dann muss man schauen, wie kann man das machen? Entweder hat man eine Gruppe und ich gucke, wie sind da die Haltungen? Also ich habe jetzt wirklich ein Team, die wollen zu einem Team werden, aber die möchten da wirklich überprüfen, wie sind unsere Haltungen, unterschiedlichen Haltungen und Werte zu der Thematik Diversität. Mhm. Ja. Oder Menschen wollen wissen für ihre Belegschaft, was genau sind die Fettnäpfchen, mhm. ja? Und mhm. das ist im Moment gerade durch Black Lives Matter mhm. und eben durch die Thematik, die ja sehr gesellschaftlich im Moment sichtbar ist, mhm. ja, sind das so die Fragen. Mhm. Also weniger bringen sie uns bei, wie ich mich in Amerika gut bei Tisch benehme. Mhm. Das nicht, sondern mhm. das Stichwort Alltagsrassismus. Mhm. Was ist Alltagsrassismus? Mhm. Wie kann ich ihn umgehen? Ja, wie kann ich die Fettnäpfchen umgehen? Mhm. Ein Herr sagte mal zu mir, ich möchte es gut machen. Mhm. Ja, und ich weiß, dass es Fettnäpfchen gibt. Mhm. Ich erkenne sie aber nicht immer. Mhm. Und A, bringen Sie mir bei, wie mhm. diese Fettnäpfchen aussehen. Mhm. Und B, seien Sie bitte gnädig mit mir, mhm. weil ich will es ja nicht absichtlich mhm. machen.
Also durchaus ein ehrliches Interesse
ja.
Der
ja,
Menschen.
Ja, ja. ja, ja. Mhm. Und es kann auch durchaus sein, ich hatte mal ein Team, ein großes Team, da sagte dann jemand, also wenn wir eine Vollversammlung haben, dann ist die auf Deutsch. Mhm. Und wenn dann die Menschen, die Deutsch nicht so gut verstehen, also erstmal wurde festgestellt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die beteiligen sich nicht an der Vollversammlung. Ja, warum nicht? Ja, weil sie nicht gut Deutsch sprechen. Da sag ich, okay, warum gucken Sie nicht, welche gemeinsame Sprache Sie alle haben mhm. und machen die Vollversammlung auf dieser gemeinsamen Sprache oder holen sich einen Dolmetscher. Es gibt ja Möglichkeiten. Mhm. Wer hier ist, muss Deutsch können und wer das nicht kann, ja, der hat dann halt so nach dem Motto Pech gehabt. Ne? Mhm. Und ich war so erschüttert mhm. und bin dann wirklich aus meiner Coaching-Rolle raus mhm. und habe gesagt, wissen Sie, jetzt bin ich nur Florence vor mhm. Ihnen. Und ich sag Ihnen, ich als Florence, ich bin so erschüttert über diesen Satz. Mhm. Ich würde mein Arbeitsmittel nehmen, würde es einpacken und würde sagen, gut, wenn ich bin eigentlich hier wegen meines Arbeitsmittels, weil ich das gut kann. Mhm. Wenn das aber jetzt nichts mehr wert ist, mhm. nur weil ich die deutsche Sprache nicht gut kann mhm. und die deutsche Sprache ist nicht die Kompetenz gewesen, die man braucht, um die Arbeit dort zu machen.
Ja.
Mhm. Ja? So. Mhm. Wenn das also nicht zählt, ich würde gehen, mhm. weil das erschüttert mich. Ja? Mhm. Ja, aber wir sind hier in Deutschland. Mhm. Na gut, wir müssen uns auch jetzt nicht streiten. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie ich es empfinde. Am Tag drauf bekam ich dann eine Nachricht. Es hat demjenigen wohl zu denken gegeben. Er hat dann mit dieser Gruppe von Kollegen, Kolleginnen gesprochen, hat gefragt, was sie brauchen, ja, und möchte jetzt schauen, dass die in diese Vollversammlung mehr mit reingenommen werden. Und wenn das ein Ergebnis ist, von dem Miteinander sprechen, von dem Perspektivwechsel, den ich auch anrege dann während des Coachings, dann habe ich schon, das ist mir mehr wert als jedes Honorar. Mhm.
Ja.
Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, toll. Das hat wirklich was dann bewegt in ihm. Ja.
Genau. Also die Stichworte sind Perspektivwechsel und hinter die Kulissen schauen lassen. Also ich nehme die Menschen, die mich buchen, mit hinter meine Kulissen und lass sie einfach einen Blick drauf werfen, wie sich das eine oder andere anfühlt. Mhm. Und mir ist wichtig, dass sie rausgehen und nicht das Gefühl haben, ach Gott, ich wusste das nicht, aber ich bin der größte Rassist auf Erden. Mhm. Das möchte ich nicht. Ich möchte niemandem ein schlechtes Gefühl geben, sondern ihn einfach bitten, schau hinter die Kulissen. Mhm. Außer jemand will mir nicht gut. Mhm. Und ja, dann kann es auch mal sein, ich sage, okay. Ne? Die berühmte Langmütigkeit und dann die Grenze.
Okay. Also als Coachfrau bist du ja, also hast du ja sowieso eine professionelle Distanz, das ist ja ganz klar. Mhm. Mir ist beim Buch aber aufgefallen, dass du beispielsweise, als du den Schritt gewagt hast, dich als erste schwarze Schuldirektorin oder Schulleiterin in Deutschland zu bewerben, dass du da gesagt hast, dein Leitsatz, also so habe ich es in Erinnerung aus dem Buch, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, we shall see what happens. Genau. Und das klingt für mich, also da spricht eine unglaubliche Coolness raus, also dass du irgendwie, obwohl du ja da in dieser Situation drin bist, und so eine Bewerbungssituation ist ja auch durchaus eine sehr emotionale Sache, dass du dich trotzdem so ein Stück weit zurücklehnst und sagst, mal gucken, also das so ein bisschen beobachtest wie so ein Experiment.
Mhm, ja.
Das hat mich sehr erstaunt. Also
Ja gut, also man kann nun mal per se schon nicht davon ausgehen, wenn man sich bewirbt, dass man so eine Stelle bekommt. Und mir war durchaus bewusst, dass es für viele ein ungewöhnlicher Gedanke sein kann, dass eine Schwarze in Deutschland damals, wobei so lange ist es ja noch nicht her, 14 Jahre jetzt, 15 Jahre, 2007, okay. Also ich habe mich beworben 2006 und mir war durchaus bewusst, dass viele Menschen nicht mit mir gerechnet haben. Mhm. Und nicht nur nicht mit mir als Person, sondern eben mit mir vom Äußeren her. Und ich habe durchaus den Unterschied gemerkt. Da, wo ich gearbeitet habe, also in der Schule, in der ich gearbeitet habe, da kannten mich die Menschen ja nach einer Zeit als ich. Mhm. Ja, so. Und da sagte man schon, weil da auch eine Stelle frei wurde, du wirst doch hier die neue Schulleiterin. Mhm. Und das sagte man nicht irgendwie so hämisch, sondern da hat man aufgrund meiner Kompetenz mit mir gerechnet. Ja. Oder man hätte sich das denken können. Mhm. Mhm. Ja, man hätte sich's vorstellen können. Aber Menschen, die mich nicht kannten, die haben mich nur äußerlich gesehen und wahrgenommen. Mhm. Und die haben mit mir nicht gerechnet. Mhm. Und es gab durchaus Menschen, die es auch bewusst versucht haben zu verhindern.
Mhm. Ja. Okay, ja.
Aber da darf ich auch wieder sagen, da kam auch wieder eine Person, ich sag mal so seitlich hervor, die sehr ruhig gesagt hat, ich möchte ihre Bewerbung sehen, weil ihre Kompetenzen und ich von ihrem Lebenslauf her weiß ich, sie können das. Mhm. Ich möchte ihre Bewerbung auf dem Tisch haben. Mhm. Ja, so. Okay. Und das fand ich auch wieder toll. Ja, also die Person, die war in Leitungsfunktion, hat mich bemerkt und hat meine Kompetenzen wahrgenommen und hat dann nur gesagt, als dann die Stellen vergeben wurden und ich dann von ihr meine Urkunde bekam, sagte sie nur, und jetzt müssen Sie Brücken bauen. Ja, und auch das fand ich toll, weil dieses, ich sehe nicht, dass jemand schwarz ist, ist ja völliger Blödsinn. Mhm. Also, wenn mir jemand sagen würde, ich sehe gar nicht, dass sie schwarz sind, dann würde ich sagen, oh, das ist aber bedauerlich, ich kenne einen guten Augenarzt. Mhm. Ja, also, natürlich hat sie das gesehen und hat nur nebenbei gesagt, jetzt werden sie Brücken bauen müssen. Mhm. Das fand ich gut. Und das war auch in keinster Weise rassistisch oder sonst was. Das war richtig.
Aber, also Brücken bauen, wenn man jetzt wirklich an den Brückenbau denkt, dann ist das ja auch wirklich schwere Arbeit. Mhm. Erlebst du das manchmal auch als Last oder eher als Bereicherung oder einer Situation, aus der du Energie ziehst?
Mhm. Also ich erlebe es als Herausforderung, aber grundsätzlich mag ich Herausforderungen und möchte sie bewältigen. Mhm. Die Zeit als Schulleiterin war nicht immer leicht. Mhm. Aber auch da sage ich, welche Führungskraft, die neu irgendwo hinkommt, hat es leicht. Ja. Sämtliche Führungskräfte müssen sich erstmal beweisen, ja. Und ich war gut vernetzt und da hatte ich auch Kollegen und Kolleginnen, die sagten, boah, also es ist richtig hart. Und die sind weiß gewesen, ja. Und natürlich muss man auch sagen, wenn man jemanden nicht mag oder irgendwie nicht will, dass das jetzt meine Chefin ist oder mein Chef oder was dran auszusetzen hat, sucht man irgendwas an der Person, ja. So. Eine Kollegin war sehr groß, dann hat man da irgendwas gesucht, bei dem nächsten was weiß ich, kinderlos. So. Und bei mir hat man halt die Hautfarbe genommen. Mhm. Ja, und natürlich gab es Situationen, die waren rassistisch. Mhm. Ja, und jetzt im Nachgang haben mir zwei Menschen gesagt, im Nachgang und auch öffentlich, wir haben uns gefragt, wie lange sie das durchhalten. Ja, also es war nicht leicht, aber aufgeben gilt nicht. Ja, und es war dann, nachdem sich so die Weichen gestellt haben, war die Zeit als Schulleiterin eine meiner schönsten Arbeitszeiten. Also das war, ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt. Ja, und jetzt auch als Schulamtsdirektorin, ich liebe es, mit meinen Schulleitungen zu arbeiten, mit Eltern, die was wollen. Ja, für Jugendliche müssen wir dann gucken, eine gute Lösung finden. Das ist schon mein Ding. Ja.
Was hat dich veranlasst zu wechseln von der Schulleiterin zur Schulamtsleiterin?
Also nicht Schulamtsleiterin, muss man immer korrigieren.
Schulamtsdirektorin.
Ja, also ich werde oft befördert in der Presse, genau. Also ich habe in den 7 Jahren, in denen ich, oder 6 waren es, in denen ich Schulleiterin war, habe ich ja unterschiedliche Menschen erlebt. Und unterschiedliche Situationen, die ich sehr stärkend fand, sehr unterstützend fand, aber auch Situationen, wo ich gedacht habe, na, das würde ich anders machen. Ja, so. Und die stärkenden Situationen fand ich sehr schön und habe irgendwann fiel es einfach so in meinen persönlichen Rhythmus. Ich habe so diesen 7-Jahres-Rhythmus, ja. Dann muss was Neues kommen, ja, so. Dann fiel das halt so rein in diesen 7-Jahres-Rhythmus und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte die guten Dinge, die ich als Schulleiterin sehr stärkend empfunden habe, würde ich jetzt anderen Schulleitungen auch stärkend weitergeben. Ja, ich würde sie gerne in ihrer Arbeit unterstützen. Ich weiß, was man braucht und ich würde jetzt gerne das an andere Schulleitungen weitergeben. Ja, und darum habe ich mich auf diese Stelle dann beworben.
Also könnte man sagen, auch so eine andere Art von Coaching.
Ja, kann man vielleicht sagen.
Ja, also du bist ja sehr vielfältig aufgestellt. Also du hast ja eben diese Agentur, machst das ja weiterhin auch mit dieser interkulturellen Kommunikation. Mhm. Genau, schreibst. Ich habe jetzt auch gehört, das ist ja jetzt dein erstes Buch, kann man sagen. Das zweite ist in Arbeit.
Richtig, das zweite kommt, ist fertig, also das Manuskript ist fertig.
Ja, okay. Genau. Gibt es da, kannst du da schon irgendwas spoilern, worum es ganz grob geht und wann es rauskommt?
Also viel darf ich natürlich nicht sagen. Also ich sag mal, ich komme in dem Buch vor und ich nehme Menschen an die Hand. Ich nehme sie an die Hand und wie kann ich es sagen? Ich möchte noch mal weiter Menschen hinter Kulissen nehmen. Okay. Mal so viel. Ja. Aber es ist der rote Faden von vom Thema her, ja. Und es wird ein leises, sehr schönes
Buch. Okay. Ja. Ich freue mich drauf. Bin schon sehr gespannt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch, Florence. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank und alles Gute
auch. Ja, danke. Dir auch.
Das war das Gespräch mit Florence Brokowski-Schekete. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr beeindruckt von ihrer ruhigen, zugewandten und sehr klaren Art. Und ich freue mich, dass sie uns hat hinter die Kulissen schauen lassen. Mehr über sie erfahrt ihr in ihrem absolut lesenswerten Buch Mist, die versteht mich ja, in der sie ihre Kindheit, ihre Identitätssuche und ihr Erwachsenwerden schildert. Was ich aus dem Gespräch mitnehme? Perspektivwechsel, Empathie und im Gespräch bleiben sind wichtig, um für Diskriminierung zu sensibilisieren. Wenn ihr Florence weiterfolgen möchtet, schaut mal in ihren Instagram Live Talk. Dort unterhält sie sich mit ihren Gästinnen jeden Sonntag um 10 Uhr über verschiedene interkulturelle Themen. Oder hört rein in ihren neuen Podcast, Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Die Details findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.